Dankeschön. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, selber Journalist und setze mich auch dafür ein, dass Journalisten möglichst wenig überwacht werden und werde heute versuchen, mal in diesen 12 Minuten einen ganz kurzen kleinen Überblick zu geben, warum Überwachung im Journalismus überhaupt vorkommt, warum es ein Problem ist und sehr gut, danke. Warum es ein Problem ist und was man meint, vor allen Dingen wir dagegen tun. Genau. Ganz kurz mal, ich gehe nicht davon aus, dass jeder in diesem Raum Reporter ohne Grenzen kennt. Reporter ohne Grenzen ist eine Menschenrechtsorganisation. Wir sind weltweit tätig. In 16 Ländern haben wir Niederlassungen im Sinne von Büros oder ganzen Sektionen. Hier in Berlin ist die größte internationale Sektion neben unserem Hauptsitz in Paris. Wir sind ungefähr so 15 Leute, die hier arbeiten. Wir sind fast 2000 Mitglieder, die wir haben und finanzieren uns eigentlich rein durch Mitgliederbeiträge und Spenden. Und unser Mandat ist im Prinzip der Schutz der Pressefreiheit, online und offline. Und ja, mein Referat, in dem ich arbeite, ist eben ja im Kern wirklich auf digitale Themen fokussiert. Das ist das, was wir abdecken. Und deswegen beschäftige ich mich eben auch sehr stark mit der Frage, warum Journalisten überwacht werden, wie sie es werden und was sie dagegen tun können. Warum werden wir überhaupt aktiv? Im Prinzip muss man einmal differenzieren. Ich muss gestehen, dass ich leider die Vorträge nicht alle vorher gesehen habe, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das eine Überholung ist, aber ich wende das jetzt einfach mal auf den Journalismus an. Einerseits haben wir ein sehr, sehr großes Problem mit Massenüberwachung. Der Kern von Massenüberwachung ist ja vor allen Dingen, das ist zumindest mal eine These und auch eine wissenschaftlich sehr gut zu fundierende These, ist vor allen Dingen der Abschreckungseffekt oder der Chilling-Effekt, der mit Massenüberwachung bezweckt werden soll. Ich komme gleich ein bisschen darauf hinaus, was Massenüberwachung genau meint. Bei Journalisten führt er zu diesem Chilling-Effekt im Sinne von, man traut sich eventuell bestimmte Dinge nicht mehr zu tun, man traut sich bestimmte Themen nicht mehr aufzugreifen. Das ist die eher unwahrscheinlichere Form, die viel wahrscheinlichere Form, und die problematischere Form ist letztlich auch, dass sich Quellen nicht mehr an einen wenden, weil sie Angst haben, dass sie dabei aufgedeckt werden können, dass sie dabei auffliegen, dass sie nicht geschützt werden können. Denn man muss ganz klar sagen, Quellen sind häufig oder agieren häufig am Rande der Legalität. Das heißt, wenn sie bestimmte Missstände aufdecken, dann begehen sie formal Straftaten. Da ist es für Journalisten sehr, sehr wichtig, den Schutz zusichern zu können. Wenn nun aber klar ist, dass die gesamte Kommunikation, wie in Form einer Vorratsdatenspeicherung, wie im Sinne von geheimdienstlichen Kommunikationsfiltern, wie ich es hier genannt habe, da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen, expliziter, wenn also quasi klar ist, dass alles das, was ich tue, ohnehin schon gefiltert und erfasst wird, dann werde ich im Zweifel Hemmnisse haben, mich auch an Journalisten zu wenden, und dann ist quasi die Arbeitsgrundlage für Journalismus nicht mehr vorhanden. Davon unterscheiden muss man die gezielte Überwachung, also wenn wirklich Journalisten ganz speziell von Beginn an in den Blick genommen werden. Das ist in Deutschland auch ein Problem, aber gut, jeder Fall ist einer zu viel, aber wir sprechen hier über schätzungsweise zwischen 15 und es gibt keine Statistiken, aber zwischen 15 und 50 Fälle pro Jahr, in denen Journalisten gezielt erfasst werden durch Überwachungsmethoden. Wir sprechen aber in anderen Ländern darüber, dass wir über Prozentraten von Journalisten reden, also dass wir über 20-25% der Journalisten sprechen, die gezielt pro Jahr überwacht werden. Dort ist das ein sehr, sehr großes Problem. Auch hier geht es allerdings meist um die Ausforschung der Quellen. Also das heißt, der Journalist selber ist sehr selten Ziel der Überwachung im Sinne von, man will ihn selber ins Gefängnis bringen oder so. Es geht meistens darum, dass der Journalist der Steigbügelhalter ist, um an die Quelle zu kommen. Und das ist eben das, ja, das Wichtigste, was wir haben als Journalisten. Was wir nur dagegen tun, sind im Prinzip dreierlei Dinge. Einer davon steht gar nicht hier so sehr auf der Folie. Das ist etwas, was ich dann einfach mal Security-Training nennen würde. Also wir gehen in die Länder oder so bilden die Leute fort in digitaler Sicherheit, also helfen ihnen, sich gegen Überwachung zu schützen selber. Wenn wir etwas strategischer und politischer denken, dann in der politischen Arbeit sind es im Prinzip drei Themenfelder, die wir abdecken. Wir setzen uns ein für starke Exportkontrollen von Überwachungstechnologie. Wir haben das Problem, dass in Europa Firmen sitzen, die auf gut Deutsch gesagt ziemlich krasse Sachen programmieren können. Und die sind sehr begehrt. Ja, also europäische Firmen haben einfach Hochtechnologie der Überwachung, die eben auch von Staaten wie, ich will keine Namen nennen, aber im Nahen Osten sehr beliebt sind oder in Südostasien sehr beliebt sind. Und dort setzen wir uns dafür ein, dass solche Kontrollen, ähnlich vielleicht wie im Rüstungsbereich, sehr streng kontrolliert werden. Wir setzen uns ein für starke Verschlüsselung, was auch heißt gegenstaatliches Hacking. Wir setzen uns auch ein Themenbereich in dieser in diesem Feld. Wir setzen uns ein für rechtsstaatliche Standards bei der Content Moderation in sozialen Netzwerken. Warum habe ich das aufgenommen? Auch um euch einen Eindruck zu geben, warum Journalismus von Überwachung betroffen sein kann. Wir haben es mit einem globalen Trend zu tun, dass Staaten immer größeren Druck aufbauen auf soziale Netzwerke, um zum Beispiel, wenn hinter Pseudonymen Informationen veröffentlicht werden, dass dort Daten abgefragt werden. Dort sind häufig Journalisten von betroffen, die unter Pseudonymen berichten. Ja, das mit den 6 Minuten kriege ich hin. Und etwas, worauf ich jetzt im zweiten Teil drauf zu sprechen kommen will, sind strategische Klagen. Auch etwas als Ausblick, was man wirklich tun kann, aktiv gegen Überwachung, auch Überwachung im Journalismus. Strategische Klagen meint, du nimmst dir einen Einzelfall raus, der exemplarisch steht für ein größeres Problem, willst diesen Einzelfall gewinnen und hilfst damit allen anderen, die auch davon betroffen sind. Das sind im Prinzip strategische Klagen. Das sind Fälle, die man sehr, sehr gezielt aussucht, die man sehr, sehr gezielt suchen muss, um eine Rechtsfrage, die aber sehr, sehr viele Menschen betrifft oder in unserem Fall Journalisten betrifft, klären zu können. Dort haben wir Klagen eingereicht. Diese drei liegen alle beim Bundesverfassungsgericht. Nein, die zweite liegt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mittlerweile. Das erste ist, um euch ein Beispiel zu geben, haben wir eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht gegen den Datenhehlerei-Paragrafen. Dort geht es darum, dass der Handel mit digitalen Daten weiter kriminalisiert worden ist, worunter eben auch Leaks fallen, die Journalisten veröffentlichen. Ein Problem. Wir haben eine strategische Klage eingereicht gegen den BND, gegen seine Auswertung, Erfassung und Analyse von Metadaten. Und darauf gehe ich jetzt als Beispiel etwas näher ein. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue BND-Gesetz eingereicht. Worum geht es denn im BND-Gesetz? Nun, wenn man sich überlegt, dass unsere Netze, diese Krake ist unser Telekommunikationsnetz, dass unsere Netze im Prinzip durchdrungen werden von Geheimdiensten, die ihre Augen da drin haben, dann zapfen diese Dienste heute sämtliche, das muss ich euch nicht erzählen, seit Snowden wissen wir das schwarz auf weiß, zapfen sie letztlich alle Kommunikationswege erst einmal an, die wir so haben. Das heißt, es wird auf Netze gegangen und es wird alles abgegriffen. Und dann würden diese Daten abgegriffen und laufen in Datenbanken und werden dort eben korreliert, sie werden analysiert, sie werden zusammengefasst. Das ist nichts Neues. Das BND-Gesetz ist 2016 das neue erlassen worden, weil man eben bei Snowden herausgefunden hat, oh, vielleicht hat der BND da Dinge gemacht, die eigentlich gar nicht im Gesetz standen. Und dann war die Hoffnung groß, dass ihm diese Dinge verboten werden. Und was aber leider dabei herausgekommen ist, ist, dass ihm bescheinigt wurde, dass er das ruhig weitermachen soll, nur eben jetzt mit gesetzlicher Grundlage. Ein sehr großes Problem. Vorher konnte man noch sagen, naja, vielleicht macht das ja nicht. Jetzt wissen wir, er soll es sogar tun. Und dagegen haben wir uns gewehrt, weil nämlich auch wir die große Sorge haben, dass Journalisten sehr, sehr stark von dieser Kommunikationsfilterung, wenn man es mal etwas salopp formulieren will, betroffen sind. Denn Journalisten, das muss man sich vorstellen, selbst wenn damit nur tatsächlich die Bösen verfolgt werden sollen, die Journalisten, wenn sie ihren Job gut machen, sind eben in Netzwerken drin, in denen auch Böse sind. Also wenn Journalisten aus Kriegsgebieten berichten, dann sind sie eben vielleicht auch mal in Kontakt mit Menschen, die Terrororganisationen irgendwie nahestehen oder die in diesen Netzwerken drin sind, auch einfach um an Informationen zu kommen. Das wurde legalisiert, dass eben Journalisten überwacht werden dürfen. Und dagegen wenden wir uns. Wir haben eine Verfassungsbeschwerde eingereicht in Karlsruhe, bei der sich 8 Journalisten aus der ganzen Welt mit der Unterstützung von allen großen deutschen Medienorganisationen gegen diese Überwachung wenden. Und die ganz zentrale Frage, um euch ein Bild zu geben, was da eigentlich so Rechtsfragen sind, die geklärt werden sollen. Die Argumentation unter dem BND-Gesetz ist im Prinzip, naja, der BND ist ja ein deutscher Dienst, der muss sich um das Kommunikationsgeheimnis von Ausländern, vor allen Dingen von denen außerhalb Europas, die sich auf europäische Grundrechte nicht beziehen dürfen, um die muss er sich eigentlich nicht kümmern, denn die können sich ja nicht auf das deutsche Kommunikationsgeheimnis berufen. Dass es auch noch ein Menschenrecht für das Recht auf Privatheit gibt, okay, geschenkt, das hat man da eher dann mal beiseite gewischt, aber dahinter steht eben die Annahme, naja, wenn der BND im Ausland was macht, dann muss er im Prinzip sich nicht an ein Fernmeldegeheimnis, an ein Kommunikationsgeheimnis halten. Diese Frage ist ungeklärt vom Bundesverfassungsgericht und jetzt war die einmalige Chance, diese Frage klären zu lassen und das machen diese Journalisten stellvertretend. Und wenn wir da gewinnen, dann wird es sehr, sehr schwierig für den BND, die Massenüberwachung, die er so bisher durchführt, weiterzuführen. Hat das alles einen Sinn? Oder ist das nicht alles vertane Liebesmühe? Natürlich muss man sagen, dass wir mit unserer Klagerei die Welt nicht alleine verbessern können, aber ich wurde gebeten, mit einem positiven Statement zu schließen. Und das kann ich seit Dezember, denn diesen zweiten Fall, den ich eben genannt hatte, der wovon ein Teil nun beim EGMR liegt, den anderen Teil haben wir gewonnen. Wir haben ein sehr, sehr wegweisendes Urteil gegen die Verarbeitung von Metadaten des BND erreicht. Ich bin jetzt quasi auch am Ende, ja, aber man sieht, es ist immer ein Hase-Igel-Spiel und natürlich weiß man nicht so genau, was da draußen in Bezug auf Kommunikationsüberwachung so alles passiert, was da alles im Argen liegt, aber es ist wichtig, dass wir sie kontrollieren, es ist wichtig, dass wir unseren Rechtsschutz irgendwie versuchen geltend zu machen und auch wenn es lange dauert, auch wenn es viel Geld kostet und viel, viel Arbeit, es hat einen Sinn und sie müssen merken, dass wir ihnen auf den Fingern auf den Füßen stehen und so gut es geht, eben doch kontrollieren. Also, es lohnt sich. Vielen Dank.